Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Ich möchte auch zu Anfang einige Grüße noch weitergeben. Der Stefan Mayer und der Harald Hansberg, die lassen ganz herzlich grüßen. Ja, wir haben Ende letzten Jahres die beiden Dienste gehabt, samstags und Sonntag, der Ölbaum aus Römer 11. Und wir wollen in einem ersten Punkt freilich, wie es der Manu gesagt hat, einen Rückblick durchführen auf diese beiden Dienste. Wir haben uns die Frage gestellt, für wen steht denn der Ölbaum in Römer 11? Und wir durften die Antwort geben, der Ölbaum ist der Zeuge des lebendigen Gottes in der Schöpfung. Und wir haben auch Offenbarung 11, Vers 4 genannt. Wir werden auf diese Stelle dann auch noch kommen heute. Da wird uns sehr wunderbar eindeutig der Zusammenhang zwischen Zeugendienst und Ölbaum genannt, werden doch in diesem Vers die beiden Zeugen, die in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche auftreten werden, Ölbäume genannt. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Niemals hat es dem Ölbaum an Fettigkeit und Öl gefehlt. Die ganze Zeit hindurch steht der Ölbaum als gesunder Baum da und wird von der Wurzel versorgt. Und wir haben uns gefragt, wer ist die Wurzel? Die Wurzel sind der Vater und der Sohn. Dieses Liebes- und Vertrauensverhältnis zwischen Vater und Sohn ist die Wurzel des Ölbaums. Von daher kriegt der Ölbaum ja seine Nährstoffe, alles was er braucht. Und das Öl des Ölbaums, der dem Ölbaum die Fettigkeit verleibt, das ist doch der Heilige Geist. Die Wurzel und das Öl, beide sind unsichtbar. Sie sind es, die den Ölbaum nähren und gesund dastehen lassen. Und dann haben wir auch noch den Abraham genannt, denn er ist ja der Erste nach der Sintflut, dem einzig und allein aus Glauben, ja, Gerechtigkeit, ja, zugerechnet wird. Wir lesen in 1. Mose 15, 6, und er, nämlich Abraham, glaubte Jahweh, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Also er durfte einzig und allein aus Glauben in eine Beziehung zu Gott treten, in einer Art und Weise, dass Gott ihm Gerechtigkeit bescheinigt. So können wir doch sagen, die Wurzel im weiteren Sinn ist auch die Glaubensgerechtigkeit, die wir da bei Abraham finden. Das zeigt uns auch Vers 20 in unserem Römerbrief, Kapitel 11, weil da heißt es ja, sie sind ausgebrochen worden. Wodurch? Durch den Unglauben. Also da sehen wir, wenn kein Glaube da ist, dann, ja, die Folge wird ausgebrochen. Du aber stehst durch den Glauben. Und so steht der Ölbaum also in dieser Schöpfung als Zeuge des lebendigen Gottes in der Schöpfung. Und bei Ströter hatte ich die Formulierung gefunden, der Ölbaum, Gottes Bote und Zeuge auf Erden. Und bei Schacke, er hat es so formuliert, der Ölbaum ist das fruchtbare Zeugnis von dem, was Gott ist. Dann haben wir eine Frage gestellt, ob der Ölbaum aus Römer 11 das Zwölfstämmevolk Israel sei. Und wir haben diese Frage sowohl mit Ja als auch mit Nein beantwortet. Der Ölbaum, wie gesagt, ist der lebendige Zeuge und Bote Gottes. Und wir wissen, das ist die Berufung Israels von Abraham an. Israel hat diese Berufung, auf der Erde der Zeuge des lebendigen Gottes zu sein. Und so war von Abraham an bis zu seiner endgültigen temporären Beiseitesetzung. Und ich meine, da dürfen wir eben diese Übergangszeit zwischen, ganz grob gesagt, 30 und 70 nach Christus sehen, die Zeit der Apostelgeschichte ganz grob. Ja, bis dahin war Israel dieser lebendige Zeuge und Bote Gottes auf Erden. Und wir haben gelesen, die ausgebrochenen Zweige werden wieder eingepfropft. Das heißt, ja, wenn Israel gerettet wird durch das Schauen ihres Messias Jesus Christus, dann werden sie auch wieder dieser lebendige Zeuge Gottes für eine ganze Erde, für alle Völker und Nationen sein. Und dann haben wir die Frage auch mit Nein beantwortet, weil wir wissen, Israel, es ist für lange Zeit von der Bildfläche verschwunden gewesen. Wir haben Lukas 13 genannt, dieses Gleichnis von unserem Herrn Jesus, Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte aber dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Ja, Israel war lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Der Ölbaum nie, er war immer ein gesunder Baum. So können wir sagen, der Ölbaum war Israel, der Ölbaum wird Israel sein. Und wir haben auch gesagt, während dieser Zeit, da Israel der Zeuge Gottes auf der Erde war, da wurden Einzelne aus den Nationen dem wilden Ölbaum eingepfropft in den edlen Ölbaum Israel. Als das Verstockungsgericht noch nicht über das Volk hereingebrochen war, als die Zweige noch nicht ausgebrochen waren, wir können da ganz konkret auch an den Pfingsthaushalt denken, da geschah es, dass Nationen Leute in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft wurden und somit der Segnungen Israels teilhaftig wurden. Wir haben da beispielhaft den Kämmerer der Kandake, den Finanzminister der Königin der Äthiopier und auch den römischen Hauptmann Cornelius genannt. Dann hatten wir als nächsten Punkt betrachtet, ja, die Nationen werden eingepfropft in den edlen Ölbaum. Ja, Israel ist für lange Zeit von der Bildfläche verschwunden und eine ganz gewaltige Weichenstellung fand statt. Der Zeugendienst ging auf die Nationen über. Und wir haben gesagt, wenn Paulus so formuliert, du, der du ein wilder Ölbaum warst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich, du aber stehst durch den Glauben, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden, dann spricht er hier nicht vom Individuum, sondern von ganz allgemein gesprochen den Nationen, denen ja nach Römer 11, Vers 11 durch Israels Fall das Heil geworden ist. Also hier geht es um die beiden großen Körper, sage ich mal, das Auswahlvolk Israel und die übrigen Nationen. Mit der Beiseitesetzung Israels, liebe Geschwister, so verstehe ich eben dieses Kapitel, mit der Beiseitesetzung Israels hat sich eben diese ganz gewaltige Weichenstellung vollzogen. Der Zeugendienst für Gott ist temporär, also nur für eine ganz präzise und begrenzte, von Gott festgesetzte Zeit von Israel auf die Nationen übergegangen. Und das war mir sehr wichtig zu sagen, grundsätzlich ist das geschehen. Das heißt jetzt keineswegs, dass alle Nationen gläubig werden, ganz und gar nicht. Grundsätzlich ist das geschehen. Über die Nationen geht das Licht an. Nationen bekommen Anteil. Sie können jetzt einfach direkt, ja, so möchte ich es mal sagen, dazukommen. Für mich immer so ein Beispiel, ganz gewaltig, Apostelgeschichte 16, wenn da Paulus im Gesicht diesen mazedonischen Mann sieht, der sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und wie das Evangelium jetzt beispielhaft, wie Nationen das erfahren dürfen, wie das Evangelium nach Europa gekommen ist. Oder wir können ein ganz einfaches Beispiel nennen, wenn wir sagen, der Ölbaum Gottes Zeuge in dieser Welt. Wir fragen uns, wo werden denn heute die meisten Bibeln gedruckt? Wo finden wir heute die meisten Bibelgesellschaften? Altes und Neues Testament. Ja, wir finden sie unter den Nationen, nicht in Israel. Also ganz einfach. Wir sehen, der Zeugendienst für Gott ist grundsätzlich auf die Nationen übergegangen. Jetzt haben wir uns dann die Frage gestellt, ja, wie hängt das nun zusammen mit der Leibesgemeinde und diesen Zweigen? Wie passt das alles zusammen? Wie hängt das zusammen? Und wie gesagt, mir ist ganz wichtig, dass wir festhalten, auch wenn der Zeugendienst für Gott grundsätzlich auf die Nationen übergegangen ist, waren und sind die Gläubigen, die Glieder am Leibe des Christus, immer eine ganz kleine Schar. Immer waren es Einzelne, die gläubig werden durften an den Herrn Jesus. Und gleichzeitig ist es auch immer so gewesen, dass da, wo Menschen gläubig geworden sind, dass ja, die ganze Umgebung wirtschaftlich, sozial davon ganz gewaltig profitiert hat. Und so dürfen wir doch folgenden Zusammenhang zwischen den eingepfropften Zweigen und der Leibesgemeinde erkennen. In der Zeit, da die Nationen in den Genuss der Gottesoffenbarung kommen, Anteil haben dürfen an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, in dieser Zeit läuft das Geheimnis der Leibesgemeinde im Verborgenen. Ja, um dieses Geheimnisses willen wurden die Zweige eingepfropft. Ich möchte es so formulieren: Die Gemeinde ist also nicht identisch mit den eingepfropften wilden Zweigen. Ist unmöglich, denn für die wilden Zweige gilt ja, dass sie ausgeschnitten werden können. Die wilden Zweige sind die Nationen. Und doch sind die Gemeinde und die eingepfropften wilden Zweige freilich miteinander verwoben, weil eben der Haushalt der Leibesgemeinde genau in dieser Zeit gilt, wo die wilden Zweige ja eingepfropft sind und wo gilt durch Israels Fall den Nationen das Heil. Wenn Paulus von dem edlen Ölbaum spricht, und den wilden Zweigen, dann müssen wir immer die nationale Betrachtung sehen. Und da sehen wir müssen ja immer den Zusammenhang sehen. Und wir sehen in Römer 9 bis 11 geht es um die Frage, wie geht es denn mit Israel weiter? Oder Römer 11, Vers 1, diese ganz konkrete Frage. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Also es geht um die nationale Betrachtungsweise. Und dann haben wir letztes Mal da mit geendet, dass wir gesagt haben, wenn wir von der Leibesgemeinde sprechen, dann geht es überhaupt nicht mehr um eine nationale Betrachtungsweise, sondern da geht es immer um den Einzelnen. Und im Zusammenhang mit der Leibesgemeinde, da gilt auch nicht, ja, wie ist das jetzt mit Israel und den Nationen, wo gehört er dazu, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Es gilt im Haushalt der Leibesgemeinde dieser Grundsatz: heraus, heraus, heraus. Heraus aus beiden Menschheitsgruppen. Aus dem Israel einerseits und den Nationen andererseits hinein in eine ganz neue, vorher noch gar nie geoffenbarte Heilskörperschaft, hinein in den Leib des Christus. Und was gilt da, liebe Geschwister? Da gilt nicht mehr, ob ich aus Israel bin oder aus Spanien oder aus China, aus den Nationen ganz allgemein gesprochen, da gilt nur eines, eine ganz neue Schöpfung. Daher, wenn jemand in Christo ist, Geschwister, das ist das Entscheidende. In Christo, dass ich wirklich in einer lebendigen Lebensgemeinschaft mit Christus stehe, einzig und allein durch Glauben. Denn wenn jemand in Christo ist, was gilt dann? Da ist eine neue Schöpfung. Das ist das Entscheidende, liebe Geschwister. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Und ich hatte letztes Mal eine Grafik von Arthur Muhl erwähnt und ein Bruder kam auf mich zu nach der Stunde und hat vorgeschlagen, dass ich diese Grafik doch einmal zeigen könnte. Und das möchte ich jetzt versuchen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einigermaßen sehen kann. Arthur Muhl natürlich, Architekt, andere Liga. Ja. Aber um was es mir jetzt hier eigentlich ging, jetzt versuche ich das mal da so zu zeigen. Also er hat hier ja die beiden Ölbäume, ja, den edlen Ölbaum und den wilden Ölbaum. Und dann hat er hier so einen kleinen Pfeil dazwischen, also vor Kreuz und Auferstehung, sage ich mal, kamen immer wieder Proselyten, einzelne wurden eingepfropft in den edlen Ölbaum. Und hier sehen wir jetzt auch hier, wie diese Zweige dann eingepfropft werden. Aber um was es mir jetzt ging, das sind diese zwei Pfeile. Ja? Und zwar hier in der Mitte, da gilt etwas ganz anderes. Da gilt weder Gesetz noch Beschneidung. Da gilt einzig und allein eine neue Schöpfung in Christus. Und was mich hier da beeindruckt hat, war eben dies: aus beiden Menschheitsgruppen, aus dem wilden Ölbaum, aus dem edlen Ölbaum werden jetzt nach Kreuz und Auferstehung im Gemeindehaushalt Menschen in diesen ganz neuen Organismus, in diese Heilskörperschaft der Leibesgemeinde aufgenommen. Also das war das, was ich hier da zeigen wollte. Also dass es eben heute einzig und allein um eine neue Schöpfung geht. Ja, so viel zum Rückblick. Und jetzt wollen wir heute eben das Thema abschließen und wollen als nächsten Punkt miteinander betrachten die Ausschneidung der wilden Zweige, die Wiedereinpfropfung der natürlichen Zweige. Ja, wir haben es schon gesagt, wenn es um die Ausschneidung der wilden Zweige geht, dann wird niemals die Gemeinde ausgeschnitten, liebe Geschwister, sondern die Nationen werden ausgeschnitten. Und ich habe es schon gesagt, wenn Paulus sagt in Vers 20, du aber stehst durch den Glauben, und in Vers 22, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden, dann meint dieses Du eben nicht den einzelnen Gläubigen, sondern vielmehr die Nationen als Ganzes. Die Nationen stehen durch den Glauben. Das heißt doch, wenn unter den Nationen, liebe Geschwister, kein Glaube mehr zu finden ist, dann fallen sie dem Gericht des Ausgeschnittenwerdens anheim. Und wir haben letztes Mal da ja auch einige Beispiele genannt. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, in dem Kontinent, wo Gott so viel Glaubenslicht geschenkt hat, denken wir nur an die Reformation, an die Erweckungsbewegungen. Da ist heute leider nicht mehr viel Glaube zu finden. Und wie sieht es mit dem Bleiben der Nationen an der Güte Gottes aus? Da müssen wir doch sagen, die Rebellion, die Auflehnung der Nationen gegen die grundlegenden Schöpfungsordnungen, sie macht uns doch sehr zu schaffen und betrübt uns immer wieder zutiefst. Diese Hybris, wir schaffen das, wir bestimmen das Klima auf unserem Planeten, wir bestimmen unser Geschlecht, wir bestimmen, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Wir haben ein Beispiel gehört von Manu. Das betrübt uns und das, ja, es möchte uns und muss uns ins Gebet ja führen, liebe Geschwister. Mir fiel, als der Manu erzählt hat oder das betont hat mit dem Gebet, da fiel mir Daniel 9 ein, wo wir lesen von diesem Bußgebet des Daniel. Und dann lesen wir da ja, wie er sich unter die Sünde, seine eigene Sünde und unter die Sünde seines Volkes stellte. Und ja, dann kam ja auch der Gabriel und hat ihm das Geheimnis mit den Jahrwochen geoffenbart. Aber da musste ich denken, ja, liebe Geschwister, lasst uns flehen für unser Volk, dass wirklich unser Vater, ich kann es immer nur so sagen, wenn es darum geht zu beten, Herr, sei gnädig im Gericht. Wir wissen, wo es draus läuft, ganz klar. Aber doch dürfen wir ja unseren Vater bitten, sei gnädig im Gericht. Und ich habe in meiner stillen Zeit gelesen vom Ahab gerade im Buch der Könige und da wird ihm ja das Gericht angekündigt und dann lesen wir, wie er sich gedemütigt hat und das hatte zur Folge nicht, dass das Gericht wegging, aber wir lesen da, dass es nicht zu seinen Lebzeiten eingetreten ist, dieses Gericht. Also ganz wichtig das Gebet für unsere Mitmenschen, Familie, für die Obrigkeit. Also das Ausgeschnittenwerden der Nationenzweige bedeutet Gericht. Und wenn die Entrückung der Leibesgemeinde stattgefunden hat, liebe Geschwister, ja, was ist dann? Dann ist die Glaubensarmut unter den Nationen maximal und das Ausgeschnittenwerden der Zweige steht bevor. Und was geschieht dann, liebe Geschwister? Dann geht der Zeugendienst wieder auf das Volk Israel über. Und wir finden ja kostbare Hinweise in der Offenbarung, dass vor der nationalen Bekehrung dieses Volkes und der nationalen Wiedergeburt dieses Volkes es auch schon vorher Gruppen geben wird, die ja den Herrn Jesus als ihren König und Messias erkennen werden. Und da finden wir natürlich ganz, so möchte ich mal sagen, an der Spitze oder ganz markant zwei Persönlichkeiten, eben diese zwei Zeugen, die in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche von Jerusalem aus die Zeugen des Herrn hier auf der Erde sein werden. Also wir sehen, nach der Entrückung, da geht der Zeugendienst wieder auf Israel über. Ich möchte mal diese Verse lesen, Offenbarung 11, 3 bis 11, den Zusammenhang. Und ich werde meinen zwei Zeugen, da haben wir es, Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch begleitet, diese 3,5 Jahre, die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also kostbar, Zeugendienst, Ölbaum. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er also getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und der Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, weil diese die zwei Propheten die quälten, welche auf der Erde wohnen. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen, und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. Die ganze Welt wird auf diese zwei Männer blicken. Und so sehen wir, sehr kostbar, wie der Zeugendienst für Gott zu dieser Zeit keineswegs mehr bei den Nationen liegt. Ja, zu dieser Zeit, in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche, sind die unedlen Nationenzweige längst ausgebrochen und Erstlinge aus Israel mit den beiden Zeugen an ihrer Spitze sind der Zeuge Gottes auf der Erde. Damit kommen wir jetzt zu den Versen 25 bis 27 aus Römer 11. Und da finden wir ja eine Begrifflichkeit, mit der wir uns nun im Folgenden beschäftigen wollen. Da finden wir die Begrifflichkeit, ja, der Vervollständigung des Pleromas der Nationen. Wir wollen miteinander einmal lesen nochmal die Verse 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Übersetzungen, bis die Vollzahl, die Fülle, die Vervollständigung, wörtlich eben das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird, und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also wie gesagt, in Römer 9 bis 11 geht es darum, dass Paulus ja den Weg Gottes mit seinem Volk Israel aufzeigen darf. Und hier wird uns jetzt gezeigt, wann eben diese partielle Verstockung Israels endet. Die partielle Verstockung Israels ist gleichzusetzen mit dem Ausgebrochenwerden der edlen Zweige, und die Wiederannahme Israels ist die Wiedereinpfropfung der edlen Zweige in ihren eigenen Ölbaum. Und wann findet jetzt eben diese Wiederannahme statt, diese Wiedereinpfropfung? Und da lesen wir, wenn ja das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird. Und jetzt wollen wir uns fragen, was haben wir mit dieser Begrifflichkeit oder was haben wir unter dieser Begrifflichkeit zu verstehen? Was ist die Fülle, das Pleroma der Nationen? Nach dem Wörterbuch von Schirlitz-Eger hat dieses Wort Pleroma eine mehrfache Bedeutung. Zum einen kann Pleroma eine örtliche Fülle meinen. So lesen wir in Markus 6, 43 ein Beispiel im Zusammenhang mit der Speisung der 5000. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll. Also das Pleroma war da das Füllen der Handkörbe. Also wo die voll waren, war das Pleroma der Handkörbe erreicht, so können wir sagen. Und weiter kann dieses Wort Pleroma auch eine zeitliche oder zahlenmäßige Fülle bedeuten. Wir haben also drei Bedeutungen, so habe ich gelesen, örtlich, zeitlich, zahlenmäßig. Wir könnten also diesen Vers so lesen: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Füllezahl der Nationen eingegangen sein wird. Oder wir könnten auch lesen, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle Zeit der Nationen eingegangen sein wird. Und wir haben das ja immer wieder gesagt, dass die eingepfropften, unedlen Zweige nicht die Gemeinde sind, sondern vielmehr die Nationen, aber freilich natürlich die Gemeinde in die unedlen Zweige hineinverwoben ist, weil ja die Gemeinde vornehmlich aus den Nationen kommt und eben die Gemeinde in der Zeit herausgerufen wird, ja, wo Israel beiseite gesetzt wird. Und so meine ich, und möge jeder wirklich selber in der Schrift forschen und es für sich prüfen und nachvollziehen, so meine ich, dass wir beide, ja, Ebenen hier erkennen dürfen. So wie eben auch die Nationengemeinde hineinverwoben ist in die unedlen Zweige. Freilich erfährt die Leibesgemeinde eine Vollzahl. Wenn alle herausgerufen sind, wenn alle, ja, die vor Grundlegung der Welt, vor äonischen Zeiten erwählt wurden, wenn die den heiligen Ruf gehört haben, von dem wir in 2. Timotheus 1, 9 lesen dürfen, dann ist die Vollzahl der Nationen erreicht und dann kommt unser Herr und unser Haupt, Christus Jesus, aus den Himmeln und er vereinigt sich mit uns, den Gliedern seines Leibes, in der Entrückung. Das ist der Tag des Herrn Jesus, unsere Erwartung, liebe Geschwister. Das ist die Erwartung der Gemeinde, dieser Tag. Und das ist die Erwartung der Gesamtgemeinde, sowohl der Entschlafenen als auch der noch Lebenden, die übrig bleiben. Beide Gruppen haben nur eine Erwartung, nämlich diesen Tag unseres Herrn Jesus. Das ist also die erste Auslegungsebene, das Pleroma der Nationen als zahlenmäßige Fülle, nämlich die Leibesgemeinde betreffend. Und jetzt möchte ich es so formulieren: Diese zahlenmäßige Fülle ist eben eine der Voraussetzungen für die Errettung Israels, aber nicht die entscheidende Voraussetzung. Wir lesen in den alttestamentlichen Propheten sehr viel von der Errettung Israels und auch der Herr Jesus hat, als er im Fleisch hier auf der Erde war, seinen Jüngern doch sehr detaillierte und exakte Informationen bezüglich der Errettung Israels gegeben, denken wir nur an seine Endzeitreden. Und als der Herr Jesus diese Endzeitreden gehalten hat und noch viel weniger als die alttestamentlichen Propheten von der, ja, Errettung Israels gesprochen haben, liebe Geschwister, da war ja das Geheimnis der Gemeinde noch völlig unbekannt. Es war, so lesen wir es bei Paulus im Epheser- und Kolosserbrief, von den Äonen her in Gott verborgen und wurde erst Jahre nach Pfingsten dem Apostel Paulus geoffenbart. Und ich möchte einfach mal zwei Jahreszahlen nennen, dass wir das sehen. Pfingsten 29 nach Christus, die erste Missionsreise 47 nach Christus. Also wir sehen, da war eine Zeit dazwischen. An Pfingsten war dieses Geheimnis noch nicht geoffenbart. Also freilich erst nach dem Gemeindehaushalt, nach der Entrückung erfolgt die nationale Wiedergeburt des Volkes Israel. Und was muss zwingend geschehen? Was hängt unmittelbar mit der Errettung Israels zusammen, liebe Geschwister? Und da finden wir eben die Antwort in Vers 26. Das ist jetzt die Das entscheidende Ereignis für die Errettung Israels ist also nicht die Entrückung der Gemeinde, sondern wann wird Israel errettet? Vers 26. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Aus Zion der Erretter. Zion, Jerusalem, Ölberg, der Erretter, Jesus Christus, der König und Messias Israels. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also ganz wichtig, nach Römer 11, 25 und 26 steht das Pleroma der Nationen in direktem Zusammenhang mit der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit und der damit verbundenen Errettung Israels. Also wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem mit uns, den Gliedern seines Leibes, zu seinem Volk zurückkommt, dann findet die Errettung Israels statt. Und wir wissen, so wie wir es verstehen dürfen, das ist mindestens, ich meine, es ist länger, aber mindestens 7 Jahre nach der Entrückung. So dürfen wir festhalten, das Eingehen der Vollzahl der Nationen, die Entrückung, ist freilich Voraussetzung für die Errettung Israels, doch auf dem Hintergrund, dass nicht sofort nach der Entrückung Israel gerettet wird, dürfen wir doch uns fragen, ob wir hier unter dem Pleroma der Nationen neben der zahlenmäßigen Fülle noch eine weitere Bedeutung verstehen dürfen. Und wir finden in der Schrift eine ganz klare Aussage, wo vom Pleroma der Nationen im Sinne einer zeitlichen Fülle gesprochen wird. Und da möchte ich jetzt mal nochmal diese nächste Folie zeigen. Mal gucken, ob das da funktioniert. So, genau. Also ich habe das Blatt auch, haben wir ausgeteilt. Wenn jemand noch eins dann mitnehmen möchte, kann er gern von vorne eins holen. Also es gibt einen Vers in der Schrift, wo wir sehr klar von einer zeitlichen Fülle der Nationen lesen. Und zwar ist das eben diese Stelle aus Lukas 21, 24b. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Wie lange, liebe Geschwister? Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und liebe Geschwister, diese Zeit geht über die Entrückung hinaus. Wir lesen in Offenbarung 11, Vers 2, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Wir sehen also, Jerusalem wird in der 70. Jahrwoche, so wie ich es verstehe, in der zweiten Hälfte, eine nochmalige Zertretung durch die Nationen erleben. Und so lange laufen die Zeiten der Nationen. Ganz wichtig. Die Zeiten der Nationen sind erst dann erfüllt, also hier in diesem Vers finden wir auch dieses Wort Plero, dieses Verb, wenn eben der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Dann erst sind die Zeiten der Nationen erfüllt, denn dann erst, liebe Geschwister, hört die Zertretung Jerusalems durch die Nationen endgültig auf. Dazu passt doch auch die Aussage in Römer 11, 26, dass nach dem Eingehen des Pleromas der Nationen ganz Israel errettet werden wird, aus Zion der Erretter kommen wird. Also die Zeiten der Nationen, liebe Geschwister, die hören nicht mit der Entrückung auf, sondern wenn endlich Jerusalem nicht mehr zertreten wird von den Nationen. Und das wird erst dann geschehen, wenn unser Herr Jesus Christus auf den Ölberg in Macht und Herrlichkeit zurückkommt. Dann hört die nationale Verstockung Israels auf und die Errettung von ganz Israel beginnt. Also die Zeiten der Nationen laufen also bis zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg in Jerusalem. Ich möchte es zusammenfassend so formulieren. Die zahlenmäßige Fülle der Nationen, das eben ja die Gemeinde vollendet ist und entrückt wird, ist Voraussetzung dafür, dass die Verstockung Israels endet und ganz Israel errettet wird. Und die zeitliche Fülle der Nationen, dass eben wirklich jetzt die Zeiten der Nationen ihre Vervollständigung erfahren, ja, die hängt zusammen mit der Wiederkunft unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit, und damit endet die Verstockung Israels und die Errettung ganz Israels beginnt. Wenn wir uns jetzt mit den Zeiten der Nationen beschäftigen, liebe Geschwister, dann gibt es ein Kapitel in unserer Bibel, das uns konzentriert, wunderbar zusammengefasst die Zeiten der Nationen aufzeigt. Und das ist Daniel Kapitel 2. Hier wird uns gezeigt, dass die Zeiten der Nationen mit dem König Nebukadnezar begannen. Mit der Wegführung des Südreichs in die babylonische Gefangenschaft unter Nebukadnezar, da endete das Königtum in Israel. Wir wissen, das Nordreich wurde schon vorher weggeführt und jetzt eben das Südreich mit durch Nebukadnezar. Und damit hat das Königtum in Israel geendet, liebe Geschwister. Damit hat das Königtum in Israel geendet und es hat bis heute noch nicht, hat es da jetzt noch keine Veränderung gegeben. Ich möchte einige Beispiele nennen. Auch unter Kores, dem König von Persien, da ja er diese Botschaft gebracht hat, wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, das war also eine Amnestie für alle 12 Stämme, liebe Geschwister, so lesen wir das in Esra 1,3, wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, also er hat ja erlaubt, dass sie zurückkehren dürfen. Da wurde aber, liebe Geschwister, das Königtum in Israel noch nicht aufgerichtet. Und wir wissen auch, der König Herodes der Große, zur Zeit der Geburt Jesu, als auch der Vierfürst Herodes Antipas, sie waren keine souveränen Könige, sondern ja von den Römern eingesetzt. Mit Nebukadnezar begannen also die Zeiten der Nationen. Er ist das Haupt von Gold, so lesen wir es in Daniel 2,38. Ich habe jetzt mal da unten nochmal das Versuch darzustellen. Nochmal da unten haben wir jetzt den Ölbaum und ich habe das versucht, bunt, also farbig darzustellen. Gelb bedeutet, Israel ist der Zeuge Gottes auf der Erde. Und wir sehen, dass eine gewisse Zeit, die ich da so etwas blau dargestellt habe, dieser Zeugendienst auf die Nationen übergegangen ist. Edle Zweige, ja, die wurden ausgeschnitten, unedle eingepfropft und es kommt die Zeit, da eben es in die andere Richtung wieder geht. Unedle Zweige werden ausgeschnitten, die edlen Zweige werden eingepfropft. Und jetzt ist mir wichtig zu verstehen, auch als Israel unter die babylonische Gefangenschaft kam und das Königtum in Israel aufgehört hat, liebe Geschwister, auch da war immer noch Israel der lebendige Zeuge Gottes auf Erden. Sehen wir kostbar dargestellt im Danielbuch. Wir werden gleich einige Beispiele sehen. Ja, dieses Standbild aus Nebukadnezars Traum zeigt alle Weltreiche der Zeiten der Nationen, die in Beziehung zum Volk Israel stehen. Also da habe ich es nochmal geschrieben, Beiseitesetzung und so weiter. So, und jetzt möchte ich hier das mal hier einblenden. Also wir sehen dieses Bild aus Daniel 2, das Haupt von Gold, Babel, die Brust und die Arme von Silber, Medien und Persien, der Bauch und die Lenden von Erz, Griechenland, die Schenkel von Eisen, Rom, die Füße teils von Eisen und teils von Ton, das Reich des Tieres, des letzten Weltherrscher, quasi, dürfen wir es so verstehen, immer mit Fragezeichen, selber prüfen, aber ich würde es mal so verstehen, als Ausläufer, ja, sage ich mal, dieses römischen Reiches. Dieses Standbild stellt die Reiche der Nationen dar, die in irgendeiner Weise mit dem Volk Israel in Verbindung stehen. Und wir erkennen aus Daniel 2 sehr kostbar, wann die Zeiten der Nationen enden, nämlich erst dann, wenn der Stein, der sich ohne Hände, also ohne menschliche Vermittlung losreißt, an die Füße von Eisen und Ton stößt. Da lesen wir kein Wort von der Gemeinde, kein Wort von der Entrückung, liebe Geschwister, sondern wenn dieser Stein an die Füße stößt, dann heißt es da in Daniel 2, 34 und 35, du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Und jetzt müssen wir genau hören, da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Wir sehen, bis der Stein an die Füße stößt, liebe Geschwister, sind quasi alle Weltreiche noch da. Weil der Stein erst zermalmt alle Eisen, Erz, Silber, Gold und sie werden wie Spreu der Sommertennen. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, ja, das letzte Reich, dieses Reich des Tieres könnte ja irgendwie vielleicht ein Ausläufer sein vom Römischen Reich, was wir festhalten müssen, dieses letzte Reich, da sind alle, sage ich mal, alle Weltreiche oder dieser Geist aller Weltreiche ist in diesem letzten Tierreich dann auch vorhanden. Die sind alle noch da. Also dieses babylonische Denken, dieses griechische Denken. Denken wir an Humanismus, Philosophie und das ist alles immer noch vorhanden bis ganz zum Schluss. Also wir sehen sehr klar, erst wenn der Herr Jesus kommt, er ist der Stein, ohne menschliches Dazutun, er wird mit diesen Reichen ein Ende machen und er wird die Zeiten der Nationen beenden. Wir lesen in Daniel 2, 31, dass sein Aussehen, also dieses Standbild, schrecklich war. Und so erkennen wir die Welt und Königreiche dieses Kosmos. Ganz wichtig, dass wir uns dann nicht auf eine falsche Fährte führen lassen. Sie haben keinerlei Schnittmenge mit dem Königreich der Himmel, liebe Geschwister. Das ist also sehr wichtig, dass wir das festhalten, dass sich die Verhältnisse niemals aufwärts entwickeln und dann irgendwann mal so wunderbar werden, dass sie in die Königsherrschaft Gottes und des Herrn Jesus münden. Also wenn der Herr Jesus wiederkommt, hat er nicht eine bekehrte Welt vor sich, liebe Geschwister, sondern die Schrift sagt uns, lesen wir doch die Offenbarung, wie die Rebellion und die Auflehnung gegen Gott ein Maß erreicht, wo alles, was wir an Schlimmem bisher erleben, wirklich nicht zu vergleichen ist. Also wir erkennen, das Gegenteil ist der Fall. Die Königreiche dieses Kosmos erfahren eine geistliche Abwärtsentwicklung. Die Metalle werden immer unedler. Und diese Königreiche, wir haben es gelesen, sie erfahren eine völlige und totale Zerstörung und Abschaffung. Die Reiche des Erdkreises stehen nach Lukas 4, Vers 6 unter der Herrschaft Satans. Deswegen gibt es da keine Schnittmenge zwischen den Reichen des Kosmos und dem Königreich der Himmel. Das ist der Fachausdruck aus dem Matthäusevangelium, der sichtbaren Königsherrschaft Jesu Christi hier auf der Erde. Passt nicht zusammen. Keine Schnittmenge. Genauso wie es zwischen Fleisch und Geist keine Schnittmenge gibt, liebe Geschwister. Unser Herr wird kommen mit uns den Gliedern seines Leibes und wird allen diesen Weltreichen ja ein Ende bereiten und seine Herrschaft aufrichten. Und wir haben es gelesen, wie lang gehen die Zeiten der Nationen? Solange Jerusalem zertreten wird. Und jetzt haben wir eine Ahnung oder bekommen wir Verständnis, dass wir verstehen, warum geht es darum? Der Teufel, der erkennt, der weiß, meine Reiche haben so lange Bestand, solange meine Reiche Gewalt über Jerusalem haben. Und so müssen wir, so verstehe ich es, beachten, dass der Angriff der Hamas auch am 7. Oktober 2023 auf Israel letztendlich gegen die Herrschaft Israels über Jerusalem gerichtet war. Ja, vielleicht dürfen wir so weit gehen. Letztendlich wollen alle diese Nationen, die eine Front gegen Israel bilden, verhindern, dass Israels Einfluss auf Jerusalem und sogar auf dem Tempelberg zunimmt. Das wollen sie verhindern. Letztendlich, ich denke, wir können es so sagen, geht es darum, diese Nationen wollen einfach Israel, ja, und Jerusalem unter Kontrolle haben, so möchte ich es mal sagen. Und wenn natürlich dann dort ein Tempel gebaut wird, liebe Geschwister, dann wissen wir, was sie dann wollen. Und wir wissen es, der letzte Weltherrscher, er wird sich in den Tempel setzen, er will dort die Herrschaft haben. Halten wir also fest, die Zeiten der Nationen laufen von Nebukadnezar bis über die Entrückung hinaus, nämlich bis zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in großer Macht und Herrlichkeit. Also das habe ich hier versucht so darzustellen. Also die Zeiten der Nationen, diese Uhr da, die läuft praktisch bis der Herr Jesus wiederkommt auf den Ölberg. Das ist dieser gelbe Pfeil, der da eingezeichnet wird. Und das wird sein, wenn der Stein ja an dieses Bild stößt. Also wir sehen die 70. Jahrwoche, liebe Geschwister, sie gehört noch mit zu den Zeiten der Nationen. Ja, und ich habe es schon gesagt, auch als das Königtum in Israel aufgehört hat, als ja das Südreich in die babylonische Gefangenschaft kam, auch da war Israel immer noch Repräsentant und Zeuge Gottes in dieser Welt. Und wir sehen das ganz kostbar im Propheten Daniel. Liebe Geschwister, wer hat denn dem Nebukadnezar diesen Traum mitgeteilt? Inhaltlich und auch seine Deutung, liebe Geschwister. Und wir haben es gehört, der Daniel, er hat dreimal am Tag mit offenen Fenstern gegen Jerusalem gebetet. Oder wir denken an die drei Freunde, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor diesem Bild, das der Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und wie hat sich Gott zu diesen Männern gestellt und hat diesem Weltherrscher geoffenbart, du hast überhaupt gar keine Ahnung und du lebst einzig und allein, weil ich dir das Leben verliehen habe. So möchte ich es mal sagen, er muss es ja dann auch in diesem Gericht kennenlernen, als er da wie ein Tier praktisch ausgestoßen war von den Menschen. Und wir lesen diese Antwort von Nebukadnezar, die uns zeigt, dass auch zu der Zeit, als Israel schon das Königreich verloren hatte, es immer noch Zeuge Gottes ja, auf dieser Erde war. Denn als der Daniel ihm diesen Traum gedeutet hat, da sagt dieser Nebukadnezar in Daniel 2,47, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Also wir sehen, auch in dieser Zeit war Israel noch der feststehende, kostbare Ölbaum, der Zeuge Gottes für alle Völker, das durfte und musste der Nebukadnezar lernen, der genährt wurde durch seine Wurzel, der Ölbaum. Das Ausbrechen der edlen Zweige fand damals noch nicht statt, sondern erst nach Pfingsten mit dem endgültigen Hereinbrechen des Verstockungsgerichtes über Israel. Und wir haben ja eben diesen zentralen Vers, Römer 11,11, durch Israels Fall den Nationen das Heil. Also wir sehen hier, innerhalb der Zeiten der Nationen, am Ende der 69. Jahrwoche, Golgatha, unser Herr Jesus Christus, hat den Sieg errungen im Kreuz und Auferstehung, alles versöhnt, alle Schuld bezahlt. Und jetzt kommt eben, ja, in der Zeit, wo der Zeugendienst Israels ausgesetzt ist, da läuft eben, ja, eingebettet in diese Zeit, wo die, ja, wilden Zweige eingepfropft sind, das Geheimnis der Gemeinde. Jetzt wollen wir zum Schluss noch die Wiedereinpfropfung der natürlichen Zweige betrachten. Wir haben gesehen, damals im ersten Jahrhundert kam das Volk Israel unter das Verstockungsgericht und durch ihren Fall wurde den Nationen das Heil. Und das war ja kein Vorgang, der von heute auf morgen geschah, vielmehr zeigt uns die Apostelgeschichte, wie beginnend mit der Steinigung des Stephanus bis hin zu dieser Tagesversammlung in Rom, von der uns in Apostelgeschichte 28 berichtet wird, es immer dunkler über Israel wurde, bis dahin, dass Paulus dann sagen muss, den ersten der Juden dort in Rom, Apostelgeschichte 28, 27, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und jetzt, liebe Geschwister, also damals im ersten Jahrhundert zwischen Stephanus und, sage ich mal, Apostelgeschichte 28, da bricht immer mehr dieses Verstockungsgericht über das Volk herein und dann die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, das sichtbare Zeichen, Israel ist erst einmal von der Bildfläche verschwunden, der Zeugendienst ging auf die Nationen über. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt erkennen wir oder dürfen wir heute erleben, wie sich eben diese gegenteilige Entwicklung anbahnt. Und das ist doch so gewaltig. Und mögen wir da ja nicht darum spekulieren, sondern möge das uns dazu führen, dass wir noch viel mehr unseren Herrn erwarten und uns auf seinen Tag freuen, auf den Tag unseres Herrn Jesus. Heute haben wir die gegenläufige Entwicklung. Die Nationen laufen ihrem Ausgeschnittenwerden entgegen. Und dann am Ende der 70. Jahrwoche ist dann auch die zeitliche Fülle der Nationen erreicht. Und gleichzeitig gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel. Und was eben seit dieser Zeit auch eine ganz neue Situation ist, ist doch folgende. Es gibt messianisch-jüdische Gemeinden. Wenn vor 500 Jahren, so sage ich jetzt einfach mal, einer aus dem 12-Stämme-Volk Israel gläubig an den Herrn Jesus werden durfte, dann wurde er doch Teil einer Gemeinde, einer Versammlung, die vornehmlich aus Nationengläubigen bestand. Und wie ist das heute, liebe Geschwister? Heute sehen wir ein Phänomen, das es eigentlich erst, so wie ich es weiß, seit der Staatsgründung Israels gibt, dass eben Juden, die an den Herrn Jesus gläubig werden, nicht in einer Nationengemeinde suchen, dort aufgenommen zu werden, sondern es gibt messianische Juden mit eigenen Gemeinden, die eine ganz eindeutig nationale jüdische Prägung haben. Also wir sehen, da bahnt sich wieder etwas an. Die natürlichen Zweige werden wieder in ihren eigenen, so sagt es ja Paulus, Ölbaum eingepfropft. Und wir dürfen doch Zeugen sein, wie dieses eingepfropft werden, so möchte ich es mal sagen, beginnt oder am Horizont erkennbar ist. Ich möchte es mal sagen, sie sind noch nicht eingepfropft, aber Gott nimmt diese Zweige, die da, jetzt möchte ich es mal im Bild sagen, auf dem Haufen daneben gelegen sind, er nimmt sie schon wieder in die Hand. Oder wenn jetzt seit dem 7. Oktober letzten Jahres immer wieder Zehntausende aus Israel an der Klagemauer zu ihrem Gott beten und ihn um Hilfe anrufen, liebe Geschwister, das bewegt uns zutiefst. Freilich sind sie noch nicht gläubig an den Herrn Jesus, doch wir dürfen doch auch seit diesem 7. Oktober, so meine ich, erkennen, dass im Volk ein Bewusstsein erwacht, dass sie nach ihrem Gott fragen, dass sie wieder das Gesetz und die Propheten suchen. Und wir wissen, freilich vertrauen sie heute vor allem auf ihre eigene Kraft, ihre Armee und ihre eigenen Fähigkeiten. Und wir wissen, dass es der Drangsal Jakobs der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche bedarf, dass sie erkennen, wir haben keine eigene Kraft mehr, keine eigenen Möglichkeiten. Und ich verstehe so, dass das, was sich jetzt anbahnt, dazu führen könnte, wir haben ja auch den Dienst gehabt, was vor der 70. Jahrwoche geschehen muss, dass eben ja, es zu einer Blüte in Israel und im Nahen und Mittleren Osten kommen muss. Ja, dass wir uns eigentlich Augen und Ohren offen stehen bleiben, bevor dann das kommt, was wir im 2. Thessalonicher Brief lesen, dass dann der Abfall kommt. Israel, es vertraut auf sich selbst, es ist ein Vorzeigestaat, so hat es Arthur Muhl gesehen, vor der 70. Jahrwoche und dann, ja, Frieden und Sicherheit, plötzliches Verderben. Ja, wir lesen im Danielbuch, da fragt einer den in Linnen gekleideten Mann, wie lange wird dauern das Ende Das heißt, der Zeitabschnitt des Endes dieser wunderbaren Dinge. Und dann antwortet der in Linnen gekleidete Mann, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Wir wissen, das sind die 3,5 Jahre der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und dann sagt er weiter, und wenn die Zerschmetterung des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Also, wir wissen, die Masse des jüdischen Volkes wird in der 70. Jahrwoche auf den falschen Messias hereinfallen. Sie werden abfallen vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Und genau aus dem Grund, liebe Geschwister, muss es ja erstmal zu einer Hinkehr zum Gesetz kommen, damit sie dann in die Gesetzlosigkeit abfallen. Ja, wir sehen heute schon Anbrüche in den messianischen Juden. Und was wird es erst sein, wenn das im Vollumfang geschieht? Wenn aus Zion der Erretter kommt und ganz Israel errettet werden wird, ganz Israel in seinen eigenen Ölbaum eingepfropft werden wird und zu dem großen Missionsvolk auf Erden werden wird. Ja, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. So lesen wir es in Römer 11, 29. Und das sehen wir wunderbar dargestellt am Volk der Wahl. Wir schließen mit einer kurzen Betrachtung des letzten Punktes. Aus ihm, durch ihn und in ihn hinein ist das All. So hat es der Manu den letzten Vers gelesen aus Römer 11. Und so sehen wir Israel und die Nationen. Sie zeigen uns den Weg und die Erziehungsmaßnahmen Gottes mit seiner ganzen Schöpfung. Widerspenstigkeit, Auflehnung und Rebellion gegen die klare Offenbarung, die Gott geschenkt hat, führen in Verstockung und Gericht, liebe Geschwister. Das sehen wir ganz klar am Volk Israel. Und ich möchte auch eine Stelle aus 2. Thessalonicher 2, 11 und 12 lesen. Da heißt es, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also wer sich gegen die geoffenbarte Wahrheit dauerhaft verschließt, der fällt unter das Gericht der Verstockung, ja, der wird in den Unglauben eingeschlossen und kommt nicht mehr daraus, liebe Geschwister, sondern das schenkt nur unser himmlischer Vater, der die Tür dann wieder öffnet. Und ich meine, dieses Gericht des Eingeschlossenwerdens in Unglauben und Verstockung ist doch das furchtbarste Gericht, das ein Geschöpf erleben kann. Die Nationen grundsätzlich kamen unter dieses Gericht, wenn wir den Beginn des Römerbriefes lesen, dreimal sagt Paulus dort, Gott hat sie dahingegeben. Und wir haben betrachtet, wie auch eben das Volk Israel dann unter das Verstockungsgericht kam. Und es ist auch eine ernste Ermahnung für uns, liebe Geschwister. Niemals wird ein Gläubiger ausgeschnitten. Aber liebe Geschwister, wir können nach Epheser 4, 30 den Heiligen Geist, mit dem jeder Gläubige versiegelt ist auf den Tag der Erlösung, betrüben. Ja, wir können auch als Gläubige rote Ampeln überfahren und uns und anderen dadurch großes Herzeleid einfahren. Und das betrifft das ganz praktische Leben, wo wir auf Wege gehen, wo wir wissen, das sind völlig verkehrt und wir fahren trotzdem weiter. Ja, und überfahren rote Ampeln oder wir werden gewarnt und wir gehen trotzdem weiter. Und wir können es auch im Zusammenhang nicht nur mit dem Lebensvollzug, sondern auch mit dem Verständnis des Wortes Gottes, müssen wir es genauso sehen. Vor vielen Jahren hat uns mal ein Bruder gesagt, erkannte Wahrheiten müssen im Glauben bewahrt werden, sonst werden sie wieder von einem genommen. Als der Bruder uns das gesagt hat, es war ein Bruder, den ich über die Maßen geschätzt habe, da hat es mich richtig, wie wenn ein Blitz durch mich gegangen wäre. So ein ernstes Wort. Und so lasst uns doch den Heiligen Geist nicht betrüben, liebe Geschwister, sondern lasst uns viel mehr Acht haben auf die Winke und Hinweise des Heiligen Geistes, damit er nicht hart mit uns reden muss. Und wo uns der Heilige Geist überführt, wo uns der Herr zeigt, da bist du auf dem Holzweg, liebe Geschwister, da wollen wir doch umkehren und wollen uns beugen und dürfen doch wissen, unser Herr Jesus hat alle Schuld bezahlt. Er hat allen Schaden gut gemacht. Und selbst wenn wir ja auf dem falschen Weg waren und vielleicht auch entsprechende Konsequenzen das nach sich zieht, wenn wir uns drunter beugen, dann segnet der Herr auch da, liebe Geschwister. Also von daher wollen wir doch uns wirklich, ja, ihm völlig zur Verfügung stellen und im Glaubensgehorsam den Weg gehen. Und das Zweite, was jetzt die Botschaft betrifft, da wollen wir doch festhalten an das Evangelium, das der erhöhte Christus seinem Apostel Paulus geoffenbart hat. Paulus, ja, er hat seinen geistlichen Sohn Timotheus in seinem letzten Brief ermahnt, 2. Timotheus 1,13, halte fest. Wenn zu mir jemand sagt, halt dich fest, dann heißt es nicht, dass ich mit Partex an dem Geländer hänge, sondern dann kann ich das Geländer auch loslassen. Also halte fest, wir können also auch loslassen, das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Lasst uns als treue Verwalter der Geheimnisse Gottes, ja, erfunden werden. Paulus sagt, man sucht am Verwalter nichts anderes, als dass einer treu erfunden wird. Ja, und jetzt, liebe Geschwister, kostbar, Römer 9 bis 11. Ist Gericht das Letzte? Ist das Verstockungsgericht über Israel das Letzte? War Gott dann mit seinem Volk fertig? Keineswegs, liebe Geschwister. Vielmehr darf Paulus in Vers 32 schreiben, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Die Verstockung wird beendet durch das Herabneigen Gottes zu seinen in Unglauben und Verstockung gefangenen Geschöpfen. Niemals ist Verstockung das Letzte, sondern die Gnade und das Erbarmen Gottes beendet das Gericht des Unglaubens und der Verstockung. Und Gott gebraucht sogar in seiner Weisheit Gerichte der Verstockung und die Sündenwege, die rebellischen Wege seiner Geschöpfe, um seine Liebe und Weisheit umfassend zu offenbaren. Das ist die unergründliche Weisheit Gottes. Aber liebe Geschwister, bitte niemals so verstehen, sagt ja Paulus, ja lasst uns doch dann drauf los, Sündiger, wenn die meine Sünde die Gnade noch größer macht. Und dann sagt er, möge das nicht gefolgert werden, das sei ferne. Aber wir sehen ganz kostbar, ja, wie niemals das Gericht das Letzte ist. Wir schließen, indem wir die ersten und die letzten Verse lesen aus Römer 9. Römer 9 am Anfang, wir sehen, wir erahnen, wie Paulus voller Schmerz ist und wie er viel geweint hat über sein Volk. Römer 9, 1 bis 3. Ich sage die Wahrheit in Christo. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische. Liebe Geschwister, wie hat dieser Mann unter dem Unglauben und unter der Unbußfertigkeit seines Volkes gelitten? Wie hat ein Daniel unter der Sünde seines Volkes gelitten? Und liebe Geschwister, so mögst doch auch bei uns sein, hoffentlich leiden auch wir unter dem Verlorensein unserer Familienangehörigen, Freunde und Verwandten, leiden wir unter der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit unseres Volkes. Und jetzt, liebe Geschwister, kommt das Ende von Römer 9 bis 11. Und da darf es ganz, ganz hell werden im Herzen des Apostels und auch in unseren Herzen, liebe Geschwister. Alle Dissonanzen, Katastrophen, Zerbrüche und Gerichte, liebe Geschwister, sie haben ihr Endziel nicht im Tod, sondern in ihm, unserem himmlischen Vater. Wir schließen mit dem Triumph und der Doxologie nochmal aus Römer 11, 33 bis 36, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen, oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden, denn aus ihm und durch ihn und in ihn hinein ist das All, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten noch miteinander. Ja, und das erfüllt unsere Herzen mit so großer Freude und Dankbarkeit. Geliebter himmlischer Vater, dass diese Weltgeschichte und auch die Geschichte jedes einzelnen Geschöpfes niemals in Finsternis und Tod enden, sondern ja, bei dir, lieber Vater, dass jedes einzelne Geschöpf Neuschöpfung wird und bei unter dir, dem Christushaupt, Herr Jesus, seinen Platz findet. Und das alles, Herr Jesus, weil du dort auf Golgatha den Sieg errungen hast, weil du da schon vor aller Zeit Ja, Vater, gesagt hast und bereit warst, alle Sündenschuld auf dich zu nehmen, ja, dich zur Sünde machen zu lassen. Und wir danken dir, dass der Siegesschrei, es ist vollbracht, der entscheidende Schrei war. Die Garantie dafür, ja, dass wirklich das eintritt, was wir hier lesen durften. Und wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, dass du in der Auferweckung deines Sohnes sein Erlösungswerk als vollgültig bestätigt hast und dass seit dem Auferstehungsmorgen klar ist, nicht ein Geschöpf wird im Tod bleiben. Ja, der Tod als der letzte Feind, er wird aufgelöst werden. Ja, wir danken dir für diese frohe Siegesbotschaft und dass wir erkennen dürfen, wie deine Gaben und Berufungen unbereubar sind und wie wir einfach ja, die Welt- und Heilsgeschichte in deinem Wort erklärt bekommen. Und so wollen wir dich bitten für uns, Herr Jesu, dass wir uns zubereiten lassen, je länger und je mehr, auf deinen bald kommenden Tag. Und auch heute dürfen wir flehen, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.